Du hörst Süß-Sauer der China-Podcast. Diesmal nehmen wir dich mit nach Guangzhou. Wir sprechen über die schönsten Fotospots, unsere Spaziergänge in der Natur, die Spuren von Briten und Franzosen und über unseren Ausflug nach Foshan. All das und noch viel mehr erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süß-Sauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, ich bin Yang.
Ich habe Meili verstanden und das heißt schön. Also es ging um irgendwas Schönes in deinem Intro, richtig?
Richtig. Du hättest doch noch mehr verstehen sollen.
Es ging um irgendwelche Sportspiele in Guangzhou.
Richtig, Guangzhou hast du auch verstanden.
Ja.
Das war sozusagen dieser Claim von Nationalspiele, 15. Nationalspiele, ist im November in Guangzhou stattgefunden. Und als wir dort waren, das war noch nicht die Öffnung, aber diese Claim hat man schon überall gehört. Und gewisse Sport ist auch schon gelaufen.
Also die China-Meisterschaften sozusagen in Guangzhou.
Richtig. Ja. Englische Claim ist Play for the Dreams in GBA. GBA ist ja Great Bay Area.
Genau, wir sprechen über Guangzhou. Wir waren ja in China 3 Wochen unterwegs und wir haben schon über Guiyang und Guilin gesprochen und jetzt geht's um Guangzhou. Guangzhou, je nachdem wie man draufblickt, zwischen 16 und 19 oder 20 Millionen Menschen leben dort, also schon gewaltig. Guangzhou liegt in der Guangdong-Provinz, das nennt man auch das Perlfluss-Delta, du hast es eben schon gesagt. Und weitere wichtige Städte dort sind Shenzhen und Foshan. Sprechen wir auch noch in der nächsten Folge über unsere Reise nach Shenzhen und in dieser Folge über Foshan. Also wirklich gewaltige Region. Es ist ein bedeutender Industrie- und Handelsort und man nennt Guangzhou auch die Fabrik der Welt, habe ich gelesen, weil dort so viel produziert wird.
Okay, und apropos wichtige Handelsort, ne, als wir in Guangzhou waren, da war auch gerade 138. Import-Export-Messe in Guangzhou. Ne? So als wir eingecheckt haben, wurden wir auch gefragt, ob wir dort wegen der Messe waren.
Genau, und wo liegt Guangzhou, wenn man das jetzt noch nicht verorten kann? Ungefähr 120 Kilometer Luftlinie nordwestlich von Hongkong. Also wir sind ganz im Süden von China. Und ich habe gelernt, ich habe jetzt die 3 wichtigsten Städte in China besucht und dafür gibt es auch so eine Art Abkürzung. Beishang Guang, richtig?
Richtig, also ja. Mittlerweile sind 4 geworden, dann diese Abkürzung ist noch um ein Wort verlängert.
Höchstwahrscheinlich um Shen, richtig. Von Shenzhen. Habe ich auch gesucht. Also ich habe jetzt die großen 4 besucht in China. Ich kann mich jetzt quasi China-Experte nennen. Ich habe schon alles gesehen in China. Lohnt sich sehr, dorthin zu fahren. Und wir nehmen euch jetzt mit in unseren Reisebericht Guangzhou. Wir sind angekommen und erstmal spazieren gegangen.
Ja, wir sind erstmal angekommen, wir sind spazieren gegangen. Unser Hotel, ne, hat ja eine ziemlich gute Lage, direkt in der Nähe von Canton Tower. Und unser Hotel befindet sich auf der Binjiang Straße. Und dann sind wir sozusagen am Fluss lang spazieren gegangen, an Turm vorbei, über diese Haixin-Brücke.
Ja, Moment. Ja, nicht am Turm vorbei, am neuen Fernsehturm vorbei von Guangzhou. Und der sieht aus wie eine Sanduhr, ist auch der Spitzname.
Ah, okay. Ich glaube, Spitzname auf Chinesisch ist Xiaomanyao, das heißt schlanke Lenden, weil das so in der Mitte ziemlich schmal ist.
Wie eine Sanduhr, ja. Genau, und wir sind da an der Promenade langgegangen. Die Promenade ist wirklich sehr schön, sehr breit, mit Blumen bepflanzt. Und dann habe ich gemerkt, wir sind schon in der Zukunft angekommen dort. Wir werden das jetzt auch in dieser Folge hören und auch vor allen Dingen in der Shenzhen-Folge, in der nächsten Folge. China lebt schon in der Zukunft. Und zwar sind wir an der Promenade lang spaziert, war schöner Sommertag und auf einmal kommt dann Roboter und putzt die Promenade. Also so eine Art Wischroboter, der auf und ab fährt und dort für Sauberkeit sorgt.
Stimmt, ich erinnere mich, so was für eine intensive Fotosession du dann gehabt hast.
Ja, ich war total begeistert davon. Und ihr werdet das auch nochmal hören. Wir werden auch noch über ein paar andere Sachen berichten, die wir so erlebt haben. Aber das war schon, das habe ich in Deutschland so noch nie gesehen, so ein Putzroboter, der auf und ab fährt, eigenständig.
Also die Leute waren eher so, ja, ist nur ein Werkzeug, also wir gehen einfach vorbei. Weil selbst ich habe sowas kaum gesehen, weil ich jetzt seit 10 Jahren in Deutschland lebe. Aber das hat mich irgendwie auch gar nicht beeindruckt, weil für mich ist nur, okay, ja, etwas reinigt die Straße. Ich gucke lieber die Leute, die am Fluss lang gefischt haben.
Stimmt, da gab es auch viele Leute, die gefischt haben. Aber nochmal kurz, das ist ja so ein, für mich war das so begeisternd, ich kenne diese Saugroboter, die in den Wohnungen rumfahren. Aber der fuhr jetzt draußen rum, das fand ich so spannend. Das hat 2-3 Minuten gedauert, dass ich ein paar Fotos gemacht habe. Auch für Instagram, China-Podcast, könnt ihr mal gucken dann. Aber natürlich habe ich dann auch die Skyline genossen. Wir haben ja die ewige Debatte, haben chinesische Städte Skylines oder nicht? Haben ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, die wir euch in den Shownotes reinpacken. Ja, Guangzhou hat eine Skyline, weil man da wirklich am Fluss sehr schön diese Hochhaus-Silhouetten sehen kann. Und natürlich auch von den, wie heißt das, schmale Lenden?
Turm? Genau, Xiaomanyao, richtig.
Ja. Dann sind wir weitergegangen, da gab es ja eine schöne Brücke.
Ja, genau. Als wir über diese Brücke gegangen sind, da konnte man schon sehen, direkt neben dieser Brücke standen 2 riesige Statuen. Also das war die Maskottchen von Nationalen Spielen. Und dann dachte ich, okay, sind die 2 Enten? Das war aber 2 chinesische Delfine. In Guangzhou, man hatte viel Witze drüber gemacht. Man hatte die eher Guangzhou-Hühnchen genannt.
Hühnchen, okay.
Weil in Guangzhou wird ja sehr viel Hühnchen gegessen und die sahen eher gar nicht wie Delfine aus, sondern eher wie Hühnchen oder Ente. Und das Weiße wurde Baiqieji, weiß geschnittene Hühnchen genannt.
Das andere war das Frittierte oder was?
Das Pinke wurde so Chiyouji genannt, also Bohnenpaste Hühnchen. 2 sehr bekannte Guangzhou-Spezialität, also.
Okay, also die Maskottchen funktionieren schon mal, man redet drüber auf jeden Fall. Und diese Brücke war so schön, die ist wirklich sehr opulent, so halb geschwungen, wie so ein Halbmond, würde ich sagen. Und die war auch bepflanzt, das fand ich total schön. Ich habe noch nie eine bepflanzte Brücke gesehen. Mittendrin auf dem Parkett sozusagen waren ganz viele Blumen.
2 Dinge haben mich über diese Brücke sehr überrascht, weil für mich das war nur ein Weg, dass wir diesen Fluss queren wollten. Aber das war eine Sehenswürdigkeit und um auf die Brücke gehen zu können, mussten wir noch durch eine Sicherheitskontrolle. Fand ich ein bisschen absurd.
Genau, wie am Flughafen, ja. Ist so, wir haben ja auch in den anderen Reisefolgen schon berichtet drüber, dass es an U-Bahnhöfen und auch an Bahnhöfen immer diese Sicherheitskontrollen gibt. Muss man sich einfach dran gewöhnen, wenn man in China ist.
Also ich kann mir vorstellen, vielleicht jetzt Brücken sind in China ein bisschen politisch empfindlich. Also wenn ihr politische Nachrichten gefolgt habt, vielleicht kann man ein bisschen nachvollziehen, weil zum Beispiel als wir in Peking waren, die Brücken wurden teilweise von 4 bis 6 Polizisten bewacht.
Genau, weil es gab ja einen Vorfall, dass ein Banner gehisst wurde mit einer parteikritischen Botschaft und deswegen gibt es höchstwahrscheinlich jetzt diese Vorsichtsmaßnahmen.
Vielleicht gab es vorher schon, weiß ich nicht. Der 2. Punkt, was mich überrascht hat, auf der Brücke gab es Leute, die haben die Brücke gereinigt. Also teilweise auch diese Rohren, die haben das geputzt, mehrere Leute.
Genau, genau. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass die Straßen sehr sauber sind in China, aber dafür auch viele, viele Menschen halt für die Sauberkeit sorgen. Und das kennt man so mit einem deutschen Blick gar nicht, dass selbst Brücken geputzt werden. Also nicht nur das Geländer gestrichen, das haben wir dann später auch gesehen, sondern halt auch wirklich gewischt wird. Und das ist sehr ungewöhnlich, aber die Stadt hat sich herausgeputzt für das Großereignis. Genau, also gibt vieles zu entdecken und du hast ja an dem Tag ein ordentliches Tempo vorgelegt. Wir waren ja dann an dem Fernsehturm auf der Brücke, sind dann zur Oper gegangen, haben uns die Oper noch angeguckt und dann sind wir in so ein Business District reingegangen, also so Hochhausschluchten.
Richtig, wir sind erstmal nur da reingegangen, um aufs Klo zu gehen, weil wir waren erstmal in einer kleinen Imbiss und wollten auf Klo und da habe ich gefragt, hey, habt ihr hier ein Klo? Und die Kellnerin meinte, Zhengjia Guangchang. Und da hat sie diese Shopping Mall gezeigt. Dann sind wir dahin gegangen, wo du nach einem kurzen Besuch auf Klo dann intensiv geshoppt hast.
Man muss sagen, das ist ja eine Shopping Mall, das kennt man so aus Deutschland auch nicht. Das ist ja auch eine Sehenswürdigkeit und heißt Grand View Mall. Könnt ihr ja mal googeln, findet ihr auch. Und so eine Mall habe ich noch nicht gesehen. Da ist halt nicht nur Shopping drin und Essen und Toiletten, sondern da ist auch ein Museum, Naturkundemuseum drin mit einer Dinosaurierausstellung. Dort ist so eine Art Freizeitparkmöglichkeit auch mit drin. Also man kann da Zeit verbringen. Es gibt eine Snow World, wahrscheinlich mit einer Eislaufhalle. Es gibt auch noch den Rainforest, also so ein bisschen Regenwald und ein Aquarium. Das heißt, man kann dort auch Tiere sehen. Und das ist wirklich eine krasse Sache, weil ich habe das noch nie gesehen. Das hat 7 Etagen. Und was man da alles sehen kann in einer Mall, das ist wirklich für die ganze Familie, weil eine Person kann shoppen, die anderen kann in ein Naturkundemuseum. Und das merkt man ja auch in China, dass dieser Erlebnisfaktor immer stärker wird. Die Leute wollen unterhalten werden. Das merkt man in deutschen Innenstädten auch ein bisschen. Da verändert sich auch gerade viel. Aber wirklich, ich will da hinkommen und unterhalten werden. Wir haben Malls gesehen, da ist ein Kino mit drin. In der letzten Folge haben wir drüber gesprochen. Da gab es auch eine Eislaufhalle, einfach mit einem Eishockey-Team, was trainiert hat.
Genau, du musst immer irgendwas haben. Ne? Du kannst nicht nur shoppen und essen. Ich brauche dann Aktivität für meine Kinder, ne? So wie Eishalle. Oder ich muss eine Pfau haben, ein paar Katzen, um anzugucken.
Genau, wir wollen gar nicht so negativ in die Folge einsteigen, aber eine Sache wollte ich auch nochmal thematisieren, weil uns Sarah dazu auch geschrieben hat. Und die hat auch auf ihrer China-Reise beobachtet, dass für deutsche Augen der Tierschutz dort nicht so richtig schön ist. Also wenn ihr da unterwegs seid und in dieser Mall habe ich nur Videos gesehen, dort gibt es in diesen Malls Schweine. Rehe mitunter auch, Babyhühnchen, Küken, es gibt auch Kapibalas mitunter und das sind halt so Dinge, da, wenn man da aus deutscher Sicht drauf guckt, dann weint schon das Herz so ein bisschen, weil das ist aus unserer Perspektive nicht artgerecht, da ist auch viel Geräusche drumherum und auch in manchen Zoos würde man sagen, okay, das ist nicht so richtig zeitgemäß. Das ist in China so. Wir haben uns auch kurz über Tierschutz unterhalten. Tierschutz gilt vor allen Dingen für Tiere, die bedroht sind. Für alle anderen Tiere gilt das nicht so sehr. Da muss man sich dran gewöhnen und für sich halt auch einfach ausmachen, möchte ich das unterstützen mit Eintrittsgeldern? Möchte ich das sehen oder eben nicht? Ihr habt natürlich die Möglichkeit, aber das ist in China doch, wird deutlich anders gehandhabt als in Deutschland.
Du hast mir auch gesagt, du fandst sowas nicht schön in einem Mall mit einem Aquarium und Tierwelt. Und deswegen haben wir danach diese Shopping Mall verlassen wollen. Also hat ein, zweimal nicht geklappt, weil diese Mall so riesig war.
Wir haben uns ein bisschen verlaufen, ja.
Genau, wir sind zweimal wieder aus Versehen wieder reingekommen. Weil wir dachten, wir waren schon irgendwo anders.
Ja. Also wirklich riesig und wenn man draußen ist, dann gibt es auch noch so ein Wasserspiel mit Musik und Lichtshow, so zum Abend hin war das also wirklich großes Entertainment, da kann man den ganzen Tag drinnen verbringen und dann sind wir ja noch weitergegangen, unser Tagestrip war ja noch nicht vorbei.
Richtig, dann waren wir in der Nähe vom Stadion, ich habe nur gedacht, hey, lass mal da hingehen, weil ich dieses Stadion irgendwie kenne. Da war kaum was zu sehen, aber ganz interessant, weil ich finde, dieser Sportplatz vor Stadion, da hat man einen sehr guten Blick, um Canton Tower zu sehen, weil das war irgendwie so eine schmale Raum inzwischen und diese Gebäude ist auch so schmal und hat total gut gepasst.
Genau, also total tolle Sichtachse auf den Canton Tower, auf den Fernsehturm und links und rechts standen dann Hochhäuser und die haben dann so den Rahmen gebildet. Das war sehr schön und auf diesem Platz, der wirklich riesig ist, gab's Leute, die haben Rollschuh gefahren. Ich glaube, irgendjemand hat einen Drachen steigen lassen. Und dann haben wir ja jemanden schreien gehört. So in so eine Minute Abstand und wir konnten nicht verorten, wo das herkam.
Stimmt, weil wir kennen das, dass man teilweise so Schreien als eine Art von Sport sieht, aber das klang tatsächlich wie ein verrückter Mann.
Es hat ein bisschen Angst gemacht und wir sind dann zufällig auch dahin gegangen. Da war dann eine riesige Laufrunde und daneben in so einem bisschen dunkler Seite vom Park, wo es nicht beleuchtet war, unter einem Baum, stand halt ein Mann, der hat meditiert, Tai Chi gemacht, irgend sowas. Und dann einmal die Minute wirklich richtig krass laut geschrien. Das war ein bisschen strange irgendwie. Aber ich glaube, der hatte vielleicht auch einen schlechten Tag und musste einfach mal alles rauslassen. Und mir ist noch aufgefallen, als wir dann weitergegangen sind, hat man gemerkt, dass wir so in einen Bereich von China gekommen sind, wo es wirklich extrem elektrifiziert ist. Denn wir sind eine breite Straße runtergegangen und an jedem Laternenmast war eine Ladestation für Powerbanks, wo man sich Powerbanks ausleihen kann. Das sind so diese gelben Boxen. Wenn ihr in China mal unterwegs wart, habt ihr das bestimmt schon mal gesehen. Da sind immer so 6 oder 12 Powerbanks drin, die man sich ausleihen kann. Und da wirklich an der gesamten Straße, an jeder Laterne war so eine Powerbank-Station. Das fand ich total beeindruckend. Und da hat man auch gesehen, welche Rolle Handys einnehmen, weil das wird eigentlich genutzt, um Handys zu laden. Und wie weit man da schon ist in der Infrastruktur, um so Ladesituationen zu haben. So, dann sind wir ja, ich glaube, an dem Tag wieder 20 Kilometer gegangen. Wir sind ja in der gesamten Reise im Schnitt 3 Wochen, in 3 Wochen jeden Tag 15 Kilometer gegangen. Also das war wirklich chinesische Urlaubsdisziplin. Und am zweiten Tag ging es dann in eine Kirche. Und da war ich sehr erstaunt, in China eine, ich glaube, katholische Kirche zu finden. Nämlich die Kirche oder die Kathedrale Heiliges Herz von Jesus. Die Herz-Jesu-Kathedrale wird sie auch genannt. Jetzt kommt mein kunsthistorisches Fachwissen, Yang. Das ist ein neugotisches Meisterwerk, vollständig aus Granit erbaut und hat auch den Spitznamen Steinbasilika. Sie wurde im 19. Jahrhundert gebaut von französischen Missionaren und in Guangzhou sieht man auch so ein paar Spuren von den, kolonialistischen Ansätzen, also die Spuren, die die Europäer dort hinterlassen haben. Und diese Kirche steht dort heute noch und man hat dann so ein kleines Gefühl, man ist auf einmal mitten in Europa.
Als ich mich auf diese Reise vorbereitet habe, diese Sacred Heart Cathedral, das war auch die beliebteste Sehenswürdigkeit, was ich bei Red Note gesehen habe, weil das so eine gute Fotospot sein soll.
Ja.
Als wir dort waren, war ich eher ein bisschen so enttäuscht, weil das war einfach eine Kirche und ich bin wirklich kein Kirchenfreund. Also na, zum Beispiel, wir leben in Köln, ich war bis hier...
Sag das nicht! Da kommt gleich der Shitstorm. Nein, sag's einfach, ja.
Ich war in den letzten 5 Jahren 2-mal in Dom drin und auch teilweise unfreiwillig, weil wir Besuch hatten. Deswegen, ne, das war wirklich nur eine Kirche und ich musste wieder meinen Ausweis zeigen, um reinkommen zu dürfen. Und später war wieder gar keinen vor der Tür und man konnte frei reinlaufen. Das hat mich wieder zuvor genervt. Mit dieser Sicherheitskontrolle, eine Ausweisprüfung. Aber was ich interessant fand, 2 Dinge. 1, da war eine Oma drin, die jede gequatscht hat und sagte, Jesus liebt dich oder so. Scheinbar sie ist so eine Gläubigerin. Ich glaube nicht, dass sie dort arbeitet, aber...
Aber ist doch schön zu hören, wenn man weiß, jemand liebt einen, oder? Hört man viel zu selten.
Ja, immerhin, zumindest in Jesus liebt mich, ja. Wenn niemand anderen. Zweite war so, da auf dem Gelände gab es auch Fotos und Poster von sozialistischen Werte und so Berichte über Parteikonferenzen. Da habe ich gemerkt, interessant, in China, egal ob du christlich bist, du darfst glauben innerhalb einer sozialistischen Rahmen.
Genau, also spannend, diese Spuren zu sehen. Und die Kirche liegt ja in einem Viertel, das, ich sag mal, noch sehr wenig touristisch ist. Wir sind ja eine Straße lang gegangen, so wenn man vor der Kirche steht, links runter. Und das war so eine enge Gasse, wo man Restaurants hatte und wo auch Lebensmittel verkauft wurden. Also habe ich als sehr authentisch wahrgenommen.
Du meintest ziemlich eng, schmal, dreckig und hat gerochen.
Das hast du jetzt gesagt.
Ich erinnere mich, ja.
So, und um zu unserer nächsten Station zu kommen, haben wir dann mal einen Tuk-Tuk genommen. So ein Motorrad mit 3 Rädern, ein Rikscha, irgend sowas dazwischen. Und auf jeden Fall gehört zu einer Tuk-Tuk-Fahrt dazu, dass man absolut sich gar nicht an Straßenregeln hält, weil wir sind da, also er hat schon ein Tempo drauf gehabt in diesem Tuk-Tuk, das ist ja offen, man hat nur so ein kleines Dach. Und irgendwann, damit wir schnell ans Ziel kommen, ist er dann gegen den Verkehr gefahren und ist dann einfach irgendwo abgebogen, wo uns Autos entgegenkamen, hat aber da keinen gestört. Aber so waren wir zumindest schnell am Ziel.
Genau, wir sind auch mal mit Tuk-Tuk gefahren in unsere vorletzte China-Reise. Na, da waren wir noch in einer Uni, deswegen das war eher so ziemlich ruhig. Und diesmal in Guangzhou, das war wirklich so...
Nichts für schwache Nerven, ja.
Ja, ich fühlte mich wie in einem Actionfilm, also als ob so Polizei wollte uns fangen oder sowas.
Genau, das war ein bisschen wild, aber trotzdem, wir haben uns immer sicher gefühlt. Und dann sind wir auch ans Ziel gekommen, nämlich zu Charmian Island. Auch da sieht man die Spuren der Europäer, denn zwischen dem 18. und Mitte des 19. Jahrhunderts war das der einzige Ort in China, an dem westliche Kaufleute ihre Lagerhäuser und Fabriken errichten durften. Und im Jahr 1856 wurde die Insel administrativ auf zwei Konzessionen aufgeteilt, nämlich eine britische Seite und eine französische Seite. Und das merkt man anhand der Architektur immer noch. Wie muss man sich das vorstellen? Also das ist so, ich sag mal, drei Straßenzüge, wie so ein bisschen Schachbrett, aber nicht ganz so stringent, wie man das vielleicht aus amerikanischen Städten kennt. Diese Häuser sind so schon aus einer, ich würde mal sagen, aus einer Stilrichtung, aber doch ein bisschen gemischt. Also es waren oft Häuser, zwei Etagen, so ein bisschen ein Treppenaufstieg. Ich glaube, Säulen hatten manche Häuser auch, also so ein bisschen so eine Veranda dran. Und da merkt man schon diesen britischen Einfluss. Ich persönlich habe mich ein bisschen gefühlt wie, ja wirklich auch ein bisschen in der Zeit zurückversetzt, weil diese Gebäude halt so in Anführungsstrichen altertümlich sind, ist aber sehr schön angelegt mit auch so Allee-Elementen. Es war wirklich sehr grün, das war wirklich schön gemacht. Du hattest immer eine Häuserseite, kleine Straße, in der Mitte einen Grünstreifen, wo man gehen konnte und auf der anderen Seite wieder eine Häuserseite. In den Häusern mittlerweile sind ja Restaurants und Shops drinne. Du hast ganz viele Figuren dort und Statuen gehabt, die so Geschichten erzählen. Also ich kann mich an eine Figur erinnern, das waren drei Statuen und das waren dann drei chinesische Frauen aus verschiedenen Epochen. Da hat man anhand der Frisur und der Kleidung gesehen, wie das so dargestellt war. Und das war wie so eine kleine Zeitreise. Und dann in diesem Quartier dort, es waren kaum Menschen da. Einfach, es hat auch ein bisschen geregnet. Aber das fand ich so schön, weil das war wirklich so ein Eintauchen, wie könnte das früher gewesen sein? Und durch das Setting und durch diese Skulpturen habe ich das schon ein bisschen nachempfinden können.
Ja, und nicht nur Charmian Island, sondern generell Guangzhou hat schon schöne Statuen, ne, was du gesagt hast mit diesen drei Frauen. Und ich kann mich auch erinnern, so auf Charmian Island, da gab es Statuen so von Kindern aus unterschiedlichen Nationen und die haben zusammen gespielt und getanzt. Solche Dinge, war alles sehr lebendig und schön gemacht.
Und nachts soll das wohl auch sehr schön sein, weil das wohl auch beleuchtet ist dort. Da kann man auch sehr schön lang gehen und auch dort wurden Fotos gemacht, denn wir haben ja ein Brautpaar dort gesehen, das Fotos gemacht hat auf der Ecke.
Stimmt, und du hast gesagt, dass die Braut ein bisschen alt aussieht im Vergleich zu Bräutigam.
Daran kann ich mich nicht erinnern, ehrlich gesagt.
Ja.
Wo die Liebe hinfällt, also.
Ja, klar. Und als wir dort waren, wir hatten noch so ein Gespräch so über so Koloniezeiten, wie lange muss man sich reflektieren wegen Geschichte, so was heißt verantwortungsvolle Partnerschaft zwischen Ländern, so ein bisschen Politikgespräch ganz tief. Aber ich finde, das ist so ein gutes Zeichen von Guangzhou, diese Charmian Island oder diese Gegend, weil was ich mit Guangzhou verbinde ist, du hast modern, du hast schön, du hast Sehenswürdigkeit. Und sofort, wenn du 5 Minuten weitergehst, ist alles wieder sehr alt und unordentlich, weil wir wollten weitergehen und dann über die Fußgängerbrücke, dann sind wir sofort zu einer Marktstraße gekommen. So, da wurde Medizin für Suppe verkauft oder so Haustiersachen. Ne? Da hast du auch gefragt, warum gibt's überall in China solche Straßen, wo das Gleiche verkauft wird in unterschiedlichen Läden. Wir haben dort auch gegessen, also in Restaurants. Baozaifan haben wir gegessen. Das ist so eine typische kantonesische Spezialität, so wo Reis am Ende ganz unten so hart angebraten wird. Ist nicht so meins, sag ich mal. Ich habe vorher auch sowas schon gegessen, aber ich dachte, ja, vielleicht das liegt daran, dass das nicht typisch kantonesisch gekocht wurde. Jetzt sind wir in Guangzhou, muss man sowas mal essen. Dann habe ich noch gesagt, okay, ich esse nochmal. Und dann wurde noch von der Besitzerin belehrt, wie man richtig das essen soll, weil am Boden, das war wirklich ein ganzes Brett von harter Reis. Ich habe versucht, das zu zerbrechen und sie hat mir gesagt, iss bitte erstmal oben und am Ende bleibt ein ganzes Brett von Reischip übrig. Und dann dachte ich, okay, das klingt ja nicht lecker, ich möchte so nicht essen. Aber habe mich nicht so traut, eine Gegenmeinung zu äußern, weil sie sah wirklich sehr, sie sah wirklich wie eine Frau mit sehr starker Meinung aus.
Sie wusste, was sie tut und es ist immer gut, auch drauf zu hören, damit man das Essen auch genießen kann, wie man es essen muss.
Und sie war die einzige Frau, die Chilisauce verteilen durfte. Also auf dem Tisch stand gar kein Chilisauce. Wenn du was willst, musst du sie rufen und dann kommen sie mit Löffel und geben dir Chili-Soße.
Stimmt.
Muss so sensational Soße sein. Hat tatsächlich gut geschmeckt.
So, siehst du? Also hat sie auch genau das Recht, so das zu machen, wie sie das findet, weil das wirklich gutes Essen war. Nachdem wir uns gestärkt hatten und du deine, ich sag mal, Erniedrigung, dass du nicht selbst Chili reinmachen durftest, sind wir weitergezogen und zwar zum Ahnentempel. Wie ist denn der chinesische Name?
Das heißt Chen Jia Cidang, also das ist der Ahnentempel von Familien Chen. Also nicht nur eine Familie, sondern circa alle Leute, die diesen Nachnamen Chen tragen.
Und das ist ein Tempel, der ist, ich glaube, 150 Jahre alt, wurde von dieser, ist ja fast ein Clan, das sind ja 200 Leute dann gewesen, Familie Chen, aufgebaut und war da ein bisschen eingefallen und wurde jetzt wieder renoviert. Und ich muss sagen, das war so mit mein Highlight in Guangzhou, weil das wirklich nochmal wie so eine Oase war. Also man geht rein, wieder durch eine Sicherheitsschleuse. Du kommst durch ein Tor rein und dann waren das so 6 größere Gebäude und auch viel Grün da drin und es gibt auch viel zu sehen dort, denn dort war auch eine Kunstausstellung drin. Es ging nicht nur so die Ahnen zu ehren, sondern es war auch viel Kunstausstellung, die nochmal viel über die Region auch erzählt hat. Und ich kann mich ganz besonders erinnern, wenn man in einen dieser großen Gebäude reinkommt, ist da eine Elfenbein-Ausstellung. Elfenbeinkunst war sehr groß in Guangzhou in den letzten Jahrhunderten. Vielleicht kennt ihr das noch, meine Uroma hatte früher einen Brieföffner aus Elfenbein. So, Elfenbein ist ja der Zahn eines Elefanten. Heute nutzt man das einfach nicht mehr, darf man, ich meine, auch gar nicht mehr einführen nach Deutschland. Aber dann haben sie dort diese Kunstschätze ausgestellt. Und was ich mich erinnern kann, war wirklich, das war wahrscheinlich, ich würde mal sagen, einen halben Meter breit, 30, 40 Zentimeter hoch. Und zwar war das so eine Art, fast wie so ein Schauspiel. Da ging es darum, das war so eine Festmahlsituation, wo ganz viele Menschen gegessen haben und davor waren 2 Frauen, die so fast wie getanzt haben. Und das war wirklich in einem sehr verzierten, sehr verzierte Tische. Dann war da so eine Zwischenebene drin. Es waren Leuchten mit drin und alles aus Elfenbein geschnitzt. Also wirklich extrem filigran. Und das fand ich wirklich beeindruckend, dass so dieses Standbild, dieses Stillleben so zu sehen.
Die versuchen auch so wenig wie möglich wegzuschneiden. Also zum Beispiel, wenn du eine Drache machst, dann komplett alles ist aus demselben Elfenbein. Oder Drachen spielt mit einer Kugel und dann siehst du, diese Kugel ist ja so, innen ist noch eine andere Kugel, drin ist noch eine andere Kugel. So unterschiedliche Schichten, unterschiedliche Ebenen, wirklich faszinierend, auch so Geschichte davon, also wie diese Kunst sich weiterentwickelt hat, weil zum Beispiel erstmal mit Elfenbein und dann irgendwann ist das verboten, dann irgendwann durfte man dann nur mit Mammutzahn machen, nicht mit so lebendige Elefant und dann heutzutage mit künstliche Elfenbein. Und auch einfach diese Tempel alleine, so aus einer Architekturblick ist das absolut faszinierend, weil sowas habe ich vorher auch nie gesehen, weil wir kennen chinesische Gebäude so, über dem Dach ist immer so klein was gemacht, so Statue und sowas, in diese Tempel, das war nochmal eine andere Richtung, das war wirklich unterschiedliche Figuren
Sehr bunt auch.
Genau, auch mit Farben. Ne? Ich kenne sonst in Peking zum Beispiel eher nur Drachen oder so ähnliche Tiere, aber mit Figuren, das habe ich bisher auch nicht gesehen. Und dann nicht nur Elfenbeinkunst, sondern auch viele andere Kunst. Ich war einfach so beeindruckt, was für Kunstart in China gibt. Du hast ja Elfenbein Gravier, du hast Jadengravier, du hast ja Kupfergravier, du hast Statue aus Olivenkern.
Das war auch sehr beeindruckend, was man aus einem Olivenkern, der war ein bisschen größer als die Oliven, die wir hier kennen, aber was man daraus schnitzen kann, also in welcher Kleinstarbeit, wie filigran, wie fein das gemacht wurde, also es lohnt sich wirklich sehr, in diesen Tempel zu gehen.
Genau, selbst ich, der nicht wirklich eine Kunstleidenschaft hat, fand das trotzdem sehr beeindruckend.
So, und dann waren wir ja noch nicht zu Ende der Tag, wir sind noch weitergezogen. Also ihr merkt, die Reisedisziplin von Chinesinnen und Chinesen ist wirklich sehr ausgeprägt. Yang hat uns da sehr gepusht. Und dann waren wir noch, und das war auch sehr schön, das war dann schon so, es hat gedämmert, war schon dunkel. Wir sind nochmal in ein Theatermuseum gegangen, das aber nicht unbedingt groß besucht wird, weil dort ein Museum drin ist, sondern weil das drumherum sehr schön ist. Es war fast wie so ein kleiner Palast, weil es nochmal, du musst über eine Brücke gehen, also wir sind immer noch in der Stadt und drumherum fließt so ein kleiner Bach. Du musst über eine Brücke gehen, um da reinzukommen. Und das ist wirklich total schön beleuchtet gewesen und auch in so einer klassischen Pagoden, sage ich jetzt mal, Architektur, geschwungene Dächer. Innen drin liegend von dem Museum war auch nochmal so ein Teich und in dem Teich stand wieder ein Häuschen, das total schön beleuchtet war. Und das ist auch ein sehr beliebtes Fotomotiv.
Genau, wir haben wieder gesehen, Leute mit Minderheitenbekleidung, historische Bekleidung, die haben dort sich fotografiert oder fotografieren lassen. Und dieser Bereich, Quartier, heißt ja Yongqingfang. Und nicht nur dieses Museum, sondern wieder so eine kleine Quartier, wo man gut spazieren kann, gibt's viele Läden. Und auch der Vater von Bruce Lee hat dort gelebt, gab es auch eine Ausstellung.
Genau, und in diesem Theatermuseum, da hängen wirklich unfassbar tolle Kleider, also die früher in Theaterstücken auch genutzt wurden. Da erfährt man auch viel über es gibt ja die Beijing-Oper und ich hatte das Gefühl, das war nochmal eine andere Variante dieser Oper. Feste Charaktere gibt in diesen Opern, die immer entsprechend ein Aussehen, ein bestimmtes Aussehen haben. Das war sehr, sehr interessant, da nochmal mehr dazu zu lernen. Und auch die Kleidung, die dort ausgestellt war, ist so aufwendig gemacht. So viel Facetten und Gold noch mit drinne und wirklich strahlend leuchtende Farben. Also das lohnt sich auch wirklich nochmal, sich die Ausstellung anzugucken. Und dort gibt es auch ein ganz, ganz beliebtes Fotomotiv, werde ich auch posten bei Instagram bei uns. Und zwar ist das eine Brücke, die beleuchtet ist und durch die Spiegelung im Wasser sieht das aus, als wenn dort ein Halbmond erscheint. Das war wirklich im Real, das zu sehen, war wirklich extrem beeindruckend. Genau, ich habe aber noch am Ausgang gesehen, da sind mir wieder zwei Männer begegnet, die an den Türen des Ausgangs geklebt haben. Das habe ich schon öfter gesehen auf der China-Reise. Die Türgötter und der eine, also die gucken sehr grimmig, der eine ist ein bisschen dunkler, hat einen Vollbart und sehr opulente Kleidung an, mit einem Speer in der Hand und Schuhe, die aussehen wie Drachenköpfe so ein bisschen und auch eine Drachenkopf als Gürtelschnalle und er hat auch noch ein Schwert. Und der andere Gott ist ein bisschen hellhäutiger, hat so einen Spitzbart am Kinn. Und hat keinen Speer in der Hand, sondern ja irgendwas anderes, was aber auch speerähnlich ist und halt einen Pfeil und Bogen. Und die beiden habe ich oft an den Türen dort, vor allen Dingen in der Region gesehen, die sollen beschützen, oder? Das Haus beschützen, in dem man lebt.
Richtig, also ich glaube, das war zwei von Sida Tianwang. Es gibt vier so kräftige Götter, männliche Götter. Aber ich glaube, dort oder irgendwo anders, die sind falsch positioniert, kann das sein? Weil als wir in Guilin waren, diese Dozenten hat geklärt, die müssen gegenseitig angucken.
Ja, es gab eine Tür, wo sie weggeguckt haben voneinander. Das bringt dann nicht mehr so viel Glück.
Richtig, dann können die nicht so richtig aufpassen, weil die in andere Richtung gucken.
So, das war der Tag. Am nächsten Tag sind wir gefahren nach Foshan. Was ist denn Foshan für ein Ort?
Foshan ist in der Nähe von Guangzhou und ist auch sogar in diese Metronetz integriert. Es gibt Guangfoshan. Du kannst ja mit U-Bahn direkt nach Foshan fahren. Und in Foshan gibt es einen Bezirk, heißt Shunde. Das ist ja sehr, sehr bekannt fürs Essen. Es gibt auch eine bekannte Doku, heißt Xunwei Shunde, also Such nach Geschmack in Shunde. Deswegen habe ich gesagt, ich wollte unbedingt hin und am Ende habe ich selber meine Meinung geändert, weil man braucht immer doch mehr als 2 Stunden. Deswegen habe ich gesagt, ja, wir müssen nicht nach Shunde, die Stadt Foshan ist mir schon genug. Da haben wir dort gebruncht, viel zu viel bestellt.
Genau, wir haben dann noch die ganze Zeit ein Goodiebag mitgetragen, wo Essen drin war.
Ja, aber ich dachte, ich als ein Nordchinese, wenn ich in Guangzhou bin, in kantonesischer Region, muss ich Dim Sum essen, und zwar Signature-Spezialität. Dumplings, Siumai, Changfen, Brei. Immer ist mir aufgefallen, oh, die waren alle Hauptspeisen, alle mit Kohlenhydraten. Und da habe ich auch gedacht, ja, für dich, ich brauche Gemüse. Dann habe ich noch eine Choy Sam bestellt und das war so eine riesige Teller. Allein von dieser Portion bist du schon satt geworden.
Wir hätten diese Kellnerin gebraucht vom letzten Restaurant, die sehr bossy war. Die hätte uns klar gesagt, jetzt reicht's. Das ist zu viel. Ich will noch dazu sagen, Foshan kann man sich vorstellen, die Keramikstadt. Das ist ganz viel mit Keramik und mit Fliesen. Das haben wir ja gesehen, so als wir durch eine Einkaufsstraße gegangen sind. Da war ja links und rechts ausschließlich Läden, die Keramik verkauft haben.
Genau, wir sind von der U-Bahn ausgestiegen. Das war schon so eine Interior-Design-Straße, voll mit solchen Läden. Ne? Und dann waren wir in so einer Sehenswürdigkeit. Das war auch so die älteste Keramikfabrik Chinas. Nanfeng Guzhao. Diese Sehenswürdigkeit alleine fand ich okay, aber diese Gegend fand ich schon sehr schön. Das war so wie ein Park mit einem Fluss, mit viel Grün, und ein altes Ehepaar irgendwie haben dort gelebt am Wasser, die irgendwie den Fluss gereinigt haben beruflich.
Sah so aus auf jeden Fall, ja.
Ja, und ein großer Tempel, ne, auch mit Leuten, die dort gebeten haben.
Also wirklich total schöne Anlage dort, und ich würde vorschlagen, am Ende des Tages Keramik zu kaufen, weil sonst schleppt man das den ganzen Tag mit, weil es gibt da wirklich in Foshan viel zu sehen. Waren auch nochmal genau in dem Tempel, wo auch kaum ein Mensch war, das hatte sowas wirklich, das ist so der einsamste Ort der Welt, hatte ich manchmal das Gefühl, dieser Tempel, weil da war wirklich gar nichts los, was total angenehm war, um das alles mal in Ruhe zu entdecken und niemanden dort zu stören, wenn er oder sie gerade betet. So, und dann sind wir mit dem Bus weitergefahren, und zwar zu einem nochmal einer großen Parkanlage mit einem wirklich sehr, sehr großen See. Und dann hatten wir die Idee, wir fahren Tretboot.
Du hast die Idee gehabt.
Genau, und dann hatten wir die Entscheidung getroffen, dass wir zusammen Tretboot fahren. Genau, weil wir sind ja noch nicht genug gelatscht, die 2,5 Wochen davor. Wir mussten noch mal ein bisschen Sport machen. Ich bin ja leidenschaftlicher Tretbootfahrer. Ich habe noch nie ein E-Tretboot gesehen. Das war ja wie so ein, das war ein Motor dran, ne? Das haben so, hat so ein Pärchen gemacht und so ein Opi mit seinem Sohn. Kann ich ja alles verstehen. Und ich meinte, nee, lass doch Tretboot fahren. Irgendwas war kaputt mit diesem Tretboot, weil wir sind nicht von der Stelle gekommen. Es sah wunderschön aus, es war ein Einhorn mit einem blauen Hörnchen, aber wir sind dort nicht von der Stelle gekommen. Und das muss, glaube ich, sehr lustig ausgesehen haben, weil wir uns da echt abgemüht hatten. Mir taten schon die Oberschenkel weh. Und dann saßen wir in diesem Einhorn drinne und haben uns überhaupt nicht bewegt. Aber ich glaube, wir hatten schon rote Köpfe irgendwie.
Ich habe wirklich so viel geschwitzt. Und ich glaube, vom Gefühl her sind wir so 30 Minuten 180 Meter gefahren. Wir haben alles versucht, also gerade zu fahren, rückwärts zu fahren.
Im Windschatten des Vorderbootes, was mit E betrieben ist, hat überhaupt nichts funktioniert. Ich hatte schon Zweifel, ob wir überhaupt wieder zurück zum Steg kommen.
Mir war jedes Mal peinlich, als wir Augenkontakte mit anderen Leuten hatten, die eine Boot hatten.
Aber ein Pärchen hat doch gesagt, auch das sieht doch romantisch aus, lass uns das auch nehmen. Aber es war überhaupt nicht romantisch, es war echt anstrengend, muss ich sagen.
Ich habe wirklich alle Wasser verbraucht, was wir mit hatten, weil ich so viel geschwitzt habe. Ich habe fast gedacht, okay, ich muss jetzt meinen Reisbrei aufmachen, weil ich brauche irgendwie Flüssigkeit oder Kohlenhydrat. Aber ne, wir haben auch nicht so lange machen wollen, deswegen sind wir wieder ausgestiegen. Und dieser Fluss heißt ja Qiandonghu, so Fluss mit 1000 Beleuchtung. Das war echt schön. Also wir sind erstmal so am Fluss in einem Café, haben uns hingesetzt. Das war ein bisschen so europäische Flair, ne? So auch.
Ich kam mir schäbig vor, muss ich dir sagen. Kurze Hose und T-Shirt, weil die hatten alle wirklich Hemd auch an. Da kam ich mir schäbig drinne vor, in dem Café.
Ja, und das war in China und eine Portion Tee hat irgendwie mehr als 10 Euro gekostet.
Aber man hatte einen schönen Blick und wir brauchten auch die Pause nach diesem anstrengenden Tretboot-Gefahre. Und dann dämmerte es auch schon wieder und ich irgendwie habe ich Guangzhou sehr viel in der Nacht in Präsenz, weil wir sind dann diesen Seefluss noch weiter runtergegangen und dann kam noch so eine Art Freizeitpark, der an beiden Ufern war.
Das war so ein Nachtmarkt, also auf beide Seiten gab es ja so Stände, Spezialität oder auch irgendwas zu spielen. Also ich fand, das war der schönste Nachtblick in der Reise, so ein bisschen. Wirklich schön beleuchtet mit unterschiedlichen Motiven und man kann immer geradeaus am Fluss gehen, weil ich habe das Gefühl, das war vielleicht ein Teich und die haben das so um 10-mal verlängert, weil das war sehr schmal und sehr, sehr lang. Wir konnten irgendwie 40 Minuten lang am Fluss gehen.
Ja, also das war schön. Und dann erschloss sich noch so eine Allee aus leuchtend roten Herzchen. Die waren an der einen Uferseite. Und dann sozusagen das Ende unseres Trips in Foshan war nochmal ein großer See, der am sozusagen am Ende dieses Flusses war. Auch schön gemacht mit Pagoden und nochmal mit so verschiedenen Stegen, wo man drauf gehen konnte und aufs Wasser blicken konnte. Und das Schöne fand ich, die Lichter und auch die Hochhäuser haben sich immer gespiegelt in diesem Wasser. Und das war wirklich faszinierend. Also es war wirklich, wirklich schön dort. Und dann, als wir den Park verlassen haben, waren wir schon wieder mitten in der City gefühlt. Hochhäuser, Shopping Mall, breite Straßen. Also das ist wirklich so ein krasser Kontrast. Du kommst da so aus der Natur und bist dann wieder mitten in der Stadt. Ich finde, das macht China auch sehr aus. Das ist auch nochmal anders von der Struktur her als in Deutschland. In Deutschland hast du vielleicht in der City eine Shopping Mall oder in einem größeren Stadtteil oder am Stadtrand ein Einkaufszentrum. Aber in China ist es wirklich so, dass du fast überall, du gehst vielleicht 20, 30 Minuten, dann kommt die nächste große Mall. Das ist halt auch angenehm, finde ich, als Tourist, weil du hast immer eine Toilette dort, auch Sitztoiletten, was für mich irgendwie hilfreich ist. Und du weißt, du kriegst da was zu essen, kannst dir was zu trinken kaufen oder halt mal kurz entspannen. Also das ist wirklich gut, weil wir haben ja auch in Guangzhou war das, auch mal so einen Massagesitz ausprobiert, der einen da 20 Minuten durchgeknetet hat.
Richtig. Ich bin beinahe eingeschlafen und habe nur gekämpft, weil ich dachte, du bist bestimmt schon vor mir eingeschlafen. Daher versuche ich wach zu bleiben. Aber das war schon entspannt. Wir haben diesen Tag auch so beendet und dann dachte ich, okay, wir haben noch einen letzten Tag vor unserer Abreise, vor die Anreise nach Shenzhen. Du hast den Wunsch ein bisschen geäußert, dass wir ein bisschen entspannter machen sollen. Dann habe ich gesagt, hey, wie wäre es mit ein bisschen Natur?
Ja, ich bin drauf reingefallen und dann sind wir in einen Park gegangen.
Wir waren erstmal am Fuß dieser Berg, ne? Wir sind auch durch so ein Logistikzentrum von Online-Shops irgendwie vorbeigegangen.
Genau, das war so ein Tunnel und links und rechts waren so Lagerhallen und die Leute haben da Dinge verpackt und ausgepackt und eingepackt, das sah aus wie Kleidung.
Ja, und dann sind wir auch so irgendwie Militäreinrichtungen vorbeigegangen. Ja,
stimmt.
Und dann standen wir endlich am Fuß dieser Parks. Ich muss sagen, was mir an Guangzhou gefallen hat, die Sehenswürdigkeiten, die sind alle billig. Man hat gesehen, dass die Stadt genug Geld hat, um auf diese Berg gehen zu dürfen. Ich glaube, das hat pro Person entweder 5 oder 10 Renminbi gekostet, war wirklich gar nichts.
Und das war ganz spannend, da waren auch wenig Menschen. Aber da habe ich viele Leute gesehen mit Kanistern, so auch zum Teil 5-Liter-Kanistern. Die sind in den Park reingegangen und haben sich dort Wasser geholt. Und du hast ja auch mit einer Frau gesprochen und wir haben dann mal nachgefragt, warum hier das Wasser?
Und dann habe ich mich erstmal gewundert, warum gab es so da Schilder, Wasserholen ist hier verboten. Und dann dachte ich, was ist mit Wasserholen? Und dann haben wir gesehen, viele Leute mit leeren Flaschen. Und ich habe auch gesagt, hey, lass uns diese Leute folgen. Wir gucken mal, was da los ist. Und dann sind wir da gekommen, das war so ein bisschen wie eine kleine Flüsschen. Die Leute haben dort Wasser geholt. Ich muss sagen, das sah schon sehr komisch aus, weil eigentlich das sah wie eine Fluss oder kleinen Wasserfall aus, aber eigentlich da oben habe ich auch irgendwie so eine Wasserhahn gesehen. Und da dachte ich, ist das Natur oder ist das irgendwo eine Wasserhahn, der permanent läuft? Und da habe ich die Frau gefragt, hey, Entschuldigung, warum holt ihr alle hier Wasser? Und dann sie sagt, ja, um zu trinken, weil das Wasser soll sehr sauber sein. Und dann dachte ich, interessant, ich würde selber nicht holen, weil ich vorher irgendwie Wasserhahn gesehen habe und dann das Wasser ist vom Wasserhahn ein paar Meter runtergelaufen. Aber das, ich denke, es ist schon gut, egal ob das Wasser so sauber ist, wenn die Leute täglich mit 5 oder 10 Liter Flaschen auf Berg geht und wieder runtergeht, ist sehr gesund.
Das hält fit, genau. Weißt du noch, wie der Park heißt?
Das heißt Baiyunshan. Ist schon faszinierend, weil man fährt ja irgendwie weniger als eine Stunde mit Bus vom Stadtzentrum und dann bist du in Natur.
Das ist ja so ein Weg, verschiedene Wege. Man hat auch einen total tollen Blick auf Guangzhou. Da gibt es auch noch so kleine Sitzmöglichkeiten. Also wirklich total toll da. Und alles wirklich grün, als wenn du im Dschungel wärst. Also das fand ich wirklich beeindruckend. Also wirklich schön, was mir aber aufgefallen ist und das ist mir auch an anderen Stellen aufgefallen, wir waren wirklich in der Natur und haben keine Vögel gehört. Ich habe kein Zwitschern gehört und ich habe bis heute keine Erklärung dafür, aber das fand ich wirklich seltsam, weil wir auch im Stadtbild kaum Vögel gesehen haben. Tauben habe ich in China nicht gesehen. So wie wir das hier ja im Stadtbild zu sehen ist. Also da, wenn ihr eine Erklärung habt, schreibt uns gerne mal, woran das liegen könnte, dass man da so wenig Vögel hört. Und von der Natur sind wir dann ja direkt in die Zukunft gegangen. Ich habe es am Anfang der Folge schon mal gesagt. Wir waren dann in einem Park, in einem anderen Park. Und dort war eine Roboter- und Drohnenausstellung mitten im Park. Und das hat mich persönlich dann auch nochmal sehr fasziniert, weil ich habe mir dort ein Eis gezogen von einem Roboter, der das einfach da gemacht hat. Es gab daneben eine Kaffeemaschine, wo man einfach per App was bestellt und dann Kaffee kriegt. Und das Süßeste war, es gibt ja diese kleinen vierbeinigen Roboter, die aussehen wie Mini-Hunde. Und da zur Eröffnung, da war dann noch so eine Bühnenshow, haben die diese Mini-Roboter in diese Drachenkostüme gesteckt, wo sonst immer zwei Menschen drinne sind und dann so springen und tanzen. Wie heißen die nochmal, diese Figuren?
Drachentanz, Wulongwushi.
Genau.
Diese Show war wirklich niedlich, weil diese Roboter, die haben eher nicht Drachentanz gemacht, die haben häufig so mit einem Beinchen so...
gewunken, ja. Genau. Aber das war so süß irgendwie. Und der eine war auch ein bisschen frech, weil der hat immer seinen Kopf gedreht und dann mit den Beinen ein bisschen mehr gewunken. Und das war irgendwie süß, dass man so auf einmal diese ganzen Robotermöglichkeiten da gesehen hat. Da war auch so ein Flugtaxi ausgestellt, auch ein Feuerwehrauto, wo eine Löschdrohne rausfliegt. Also wirklich extrem spannend, was die da so ausgestellt haben. Und den Roboter, der Kaffee macht, den haben wir später nochmal in einer anderen Stadt auch gesehen. Also das scheint auch schon dort marktfähig zu sein. Das sieht immer aus wie so eine 2,30 Meter hoch. Und dann denkt man, das ist wie so ein Kaffeestand, wo sonst einer Kaffee macht auf so Wochenmärkten. Weißt du, das ist so ein kleines Auto. Und hinten drin im Anhänger ist dann so die Kaffeemaschine drin. Und das war wirklich wie so eine Box mit Reifen. Und drin war halt abgeschlossen, da konntest du nicht reingreifen, so ein Roboterarm, der dann den Kaffeebecher genommen hat, hingehalten hat, dann noch woanders hingehalten hat, um vielleicht Sahne drauf zu machen. Und dann Deckel drauf gemacht hat und dir dann über so eine Transferröhre gegeben hat. Beim Eis war das genauso.
Danke für die sehr ausführliche Beschreibung von Eisproduktion. Und ich kann mich noch erinnern, du hast ziemlich viel Spaß da gehabt, nicht nur wegen dieser Ausstellung, sondern du durftest einmal Drohnenfußball spielen.
Oh ja, das war krass. Das habe ich auch noch nie. Ich hatte noch nie eine Drohne gesteuert und das war dann so ein kleines Fußballfeld, so wie so ein Kicker, so groß war das, mit einem Netz drumherum. Und dann konnte man da wirklich Drohnen fliegen und man musste die Drohne durch einen Reifen fliegen. Und das war, also da war ich natürlich völlig angefixt und habe das gemacht. Ich glaube, die dachten, ich bin dann auch so ein Business-Typ aus Europa und kaufe dann deren Produkt, weil sie das schon einsetzen wollen.
Woran machen die fest? Anhand deinen
kurzen Hosen wahrscheinlich und meinem T-Shirt, ja. Nee, also das war spannend. Die haben sich auch viel Mühe gemacht und mir das erklärt. Und das ist halt cool, weil die wollen damit jetzt an den Markt gehen. Und dann kann man in so Arcade-Läden oder so, oder stellst dir das zu Hause hin, dann Drohnenfußball spielen. Das hat echt Spaß gemacht.
Und pro Set kostet irgendwie nur weniger als 100 Euro. Ich kann mich nicht erinnern, ob 50 oder 80, dann kriegst du dieses Set. Weil die haben so eine Präsentation gemacht, die haben auch Leute organisiert, die das ausprobieren wollten. Man konnte auch direkt kaufen. Und auf dem Park gab es nicht nur diese Ausstellung, sondern generell dieser Park, Yueshou Park. Das war mein absolut Highlight in Guangzhou. So einen schönen Park habe ich noch selten gesehen, weil das ist so groß, du hast innerhalb der Stadt so viel Natur, sogar kleinen Berg auf dem Park. Irgendwann sind wir so, wir haben diese Roboterausstellung verlassen und weitergegangen und dann irgendwann sind wir ein bisschen so wie verlaufen im Dschungel. Weil das war Fluss, das war Wald und du gehst hoch und runter und
Stadtmauer war da noch mit drin.
Ja, ich wusste gar nicht mehr, wo ich war.
Man konnte auch Tretboot fahren, das haben wir aber sein gelassen. Ja.
Richtig. Und Stadtmauer von Ming-Dynastie, das war richtig krass. Wir sind auch darauf gegangen. Und was mich fasziniert hat, die Stadtmauer waren alle bewachsen von 100 Jahren alte Bäume.
Also das fand ich auch beeindruckend, weil es sah so aus, als wenn der Baum auf der Stadtmauer wächst, aber nicht auf der Seite, wo wir gegangen sind, sondern auf der Mauerseite, die runtergeht, den Hang. Und die Wurzeln haben sich wirklich da meterlang runtergehangelt. Also er muss über ja, 100 Jahre da gewachsen sein. Das war wirklich auch ein schönes Naturschauspiel, weil das so Natur und Geschichte da so zusammengekommen sind. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Und dieser Park war extrem riesig. Ich glaube, da waren wir auch allein 2 Stunden drin und haben den Ausgang nicht mehr gefunden.
Genau, und dann wieder sehr gemischt, na, wie ich gesagt habe, über Guangzhou. So, du hast Natur und Metropol irgendwie zusammen migriert. Und dann haben wir diesen Park verlassen und sind weitergegangen zu
Shopping. Ich brauchte neue Schuhe, nachdem ich die 2,5 Wochen durchgelatscht habe, meine alten.
Und ich habe auch gedacht, wir müssen hier was kaufen, nachdem du in 20 Läden gegangen bist, um Crocs zu finden.
Das ist ja, das muss ich nochmal erzählen. Das ist ja ein Ding, da bin ich ja auch total angefixt. Also das sind so nicht Schlappen oder Flipflops, sondern wie so, ich hätte gesagt Gartenschuhe, die mein Opa früher getragen hat, die vorne so Löcher haben und auch aus Plastik oder so sind. Crocs, die Firma macht das, aber gab es auch viele andere Firmen. Und dann in die Löcher waren so Dinge reingesteckt, damit das süßer aussieht. Ich habe mir dann auch welche gekauft. Und da drinne ist ein Panda und Bambus. Und ich glaube, es steht auch Nihao oder irgend sowas drauf. Aber das trugen halt viele junge Leute da. Und naja, das musste ich natürlich haben. Aber ich brauchte nicht nur diese Latschen für den nächsten Sommer in Deutschland, sondern ich brauchte neue Schuhe, mit denen ich die 15 Kilometer am Tag zurücklegen kann. Und wir waren in mehreren Läden. Was du vergessen hast zu sagen ist, sie hatten nie meine Schuhgröße, 45. Das endete meistens bei 43 oder 44. Und ich habe dann leider nicht in 44 reingepasst, wahrscheinlich, weil ich auch über die 2 Wochen schon extrem viel Plattfüße gekriegt habe und deswegen eine Nummer größer braucht. Und wir haben dann aber einen Laden gefunden. Da habe ich dann auch Schuhe genommen. Ich muss sagen, das waren auch eigentlich Laufschuhe, aber ich habe wie das war wie auf Wolke 7, wie auf Federn gehen. Also ich habe wirklich ganz anderes Körpergefühl auf einmal gehabt. Und ich wollte die sofort anziehen und habe dann der Verkäuferin gesagt, ich brauche keine Tüte. Und damit habe ich ja auf einmal einen Skandal ausgelöst.
Nicht unbedingt Skandal, aber die
fand das... Sie war in Aufruhr, möchte ich sagen.
Die hat noch in ihr Walkie-Talkie gesagt, der Ausländer sagte, der will keine Packung haben.
Genau, und dann sind wir runtergegangen von der ersten Etage, wo wir bezahlt haben, ins Erdgeschoss. Und weil sie das über das Headset gesagt hat, kam dann eine weitere Verkäuferin auf mich zu und meinte, wollen Sie nicht doch eine Tüte haben? Und ich habe gesagt, nein, danke. Und dann war sie auch völlig entsetzt, dass ich keine Tüte haben wollte. Was ist da los, Jan?
Meine Interpretation, weil ich würde auch so machen, eine Tüte ist kostenlos und ich lehne nichts ab, was kostenlos ist. Deswegen, während des Urlaubs habe ich auch ein paar Mal versucht, bei dir klarzumachen, nimm die Dinge, solange die nichts kosten.
Vor allen Dingen in der, im Zug, da gibt es ja dann immer Kekse und was zu trinken und dann habe ich schon einen bösen Blick gekriegt und habe mir gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach alles, damit du ich zumindest von deiner Seite keinen Ärger kriege.
Richtig. Genau, aber das mit dieser Schuhgröße hat mich auch ein bisschen gewundert, weil 44 ist wirklich nicht groß. Ich kenne selber in meinem Freundeskreis so Chinesen, die 45 tragen und oder 46. Deswegen, mir ist nie aufgefallen, dass manche Läden nur bis 43 Größe haben.
Und wir waren ja in der oder auf der Beijing Road, das ist so Haupteinkaufsmeile, hat auch viel Historie, weil früher dort schon gehandelt wurde. Und da muss man sagen, da ist echt viel los. Wir kamen ja aus der Natur raus und da war wirklich viel los. Und ich habe dann auch noch Crepe, so eine Art Crepe dort gegessen, was super lecker war, weil extrem viele Früchte auch drinne waren. Das scheint auch so ein Ding zu sein, weil das habe ich an ein paar Läden dort auch gesehen.
Ja, also ich fühlte mich wirklich teilweise wie auf Times Square, obwohl ich nie dort war. Aber
es waren viele Menschen unterwegs, aber es war auch ein Freitag, meine ich.
Richtig, ja. Deswegen, man merkt ja diesen Unterschied. Also die Leute kommen alle raus nach einer Woche. Sehr viel los und ich habe irgendwie vorher schon gegessen, deswegen habe ich auch fast völlig dein Bedürfnis übersehen, dass man immer essen sollte.
Oder sich mal hinsetzt oder so, ja.
Genau, deswegen musstest du diese Crepe holen. Aber was ich noch erzählen wollte, ich habe so gegen 16 Uhr gegessen, als wir so kurze Pause gemacht haben und wir waren in so einer kleinen Laden und ich habe was gegessen und kam eine Frau rein und hat die Besitzerin gefragt, hey, sucht ihr Teilzeitkraft? Sie sagt, ja, wir suchen so Tischwischen und Abwaschen und man kriegt pro Stunde 18 RMB, das ist 2 Euro. Ich war ziemlich überrascht, dass man in so einer großen Stadt in Guangzhou, wo so teuer ist, trotzdem so wenig verdienen könnte.
Genau, also auch so ein bisschen dank deiner, du bist ja Muttersprachler, haben wir auch ein paar Sachen hören können oder ins Gespräch gekommen. Und das ist halt auch ganz spannend, wenn man mal abseits der touristischen Ziele so ein bisschen was vom Leben mitkriegt in China. Und muss ich auch sagen, nach der Reise bin ich auch ein bisschen demütiger zurückgekommen, weil hier in Deutschland viele Sachen selbstverständlich sind, die an anderen Ecken der Welt nicht so selbstverständlich sind. Das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, oh wow, okay, das ist sehr wenig Geld einfach. Aber nochmal zurückzukommen, Beijing Road lohnt sich auf jeden Fall in Guangzhou. Da kann man viel shoppen, viel essen, viel sehen, auch nachts total beleuchtet. Also wirklich schön und da ist wirklich so mit der Hotspot, da kann man wirklich viel machen. So, und dann sind wir ja weitergereist nach Shenzhen. Das hört ihr in der nächsten Folge. Aber ich wollte nochmal was zum Bahnhof sagen, weil da hatte ich auch wieder so ein Erlebnis, was mich als Deutscher nochmal gesettelt hat, wie es auch in anderen Ländern der Welt abgehen kann. Der Bahnhof in Guangzhou hat 3 Etagen. Da war ich wirklich auch lost. Also wir waren oft lost in Guangzhou, aber da war ich richtig lost. Wirklich riesig. Und dann gibt's auch wieder Sicherheitsschleusen. Und wir waren 3 Minuten vor der Abfahrt da. Wir mussten, glaube ich, zu Gleis 14 rennen. 14 von um die 30 oder so. Und dann dachte ich, ich hätte wieder den Ausländerbonus. Der hat ja manchmal geklappt, habe ich ja auch in der Guiyang-Folge erzählt. Und habe dann meinen Pass gleich gezeigt und gesagt, ich muss da rein. Und dann hat sie schon abgewunken, weil ich glaube, 5 Minuten vor Abfahrt macht die Tür zu. Und man kommt da nicht mehr auf den Bahnsteig drauf. Das die Abfertigung ist nämlich in der Halle und dann geht man erst zum Bahnsteig. Aber das Schöne ist, was ich aus Deutschland gar nicht kenne, dass man kostenlos umbuchen kann. Du hast dann einfach den nächsten Zug genommen in einer halben Stunde und hast den gebucht. Und dann haben wir einfach uns da nochmal hingesetzt und gewartet und dann konnten wir einfach den nächsten Zug nehmen. Das war sehr bequem.
Ja, mit zur chinesischen Bahn ist wirklich alles easy. Also man konnte umbuchen oder sogar stornieren, wenn du diese Zug verpasst hast. Und da haben wir den nächsten Zug genommen in 30 Minuten. Was mich überrascht hat, unser nächsten Zug hat sich um 4 Minuten verspätet. Aber wir konnten entspannt am Bahnhof sitzen. Ja.
Genau. In der nächsten Folge nehmen wir euch mit nach Shenzhen. Das war nämlich so die vorletzte Station unserer Reise und darüber müssen wir auch nochmal erzählen. Das war Süß-Sauer, der China-Podcast. Wenn dir unseren Podcast gefällt, dann hinterlass uns auch gerne Bewertung auf dem Player, wo du ihn gerne hörst oder empfehle unseren Podcast weiter. Die nächste neue Folge gibt's am letzten Sonntag im Monat. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.